Wir haben also gesehen in der Bildungsgeschichte, dass bis zum Ende des Mittelalters einige ganz entscheidende und auch für Bildung, für die Aufschlüsselung eines Bildungsbegriffs, einige ganz entscheidende Kategorien entwickelt worden sind, in denen gleichzeitig die Auflösung des mittelalterlichen Weltbildes vonstatten geht, dass sie gleichzeitig das kritische Instrumentarium dieser Auflösung sind. Und ich war dann dazu übergegangen, um am Beispiel dreier Utopien zu zeigen, am Ausgang dieses Mittelalters, wie das aufsteigende Bürgertum dann seine eigenen Bedingungen transzendiert und sich selber als Zukunft setzt. Dies geschieht nicht zufälligerweise in den Ländern, die am weitesten in der ökonomischen Entwicklung fortgeschritten sind. Morus stammt aus England, Flandern, Holland sind in der ökonomischen Entwicklung besonders weit fortgeschritten in der damaligen Zeit durch die Textilindustrie, die einen der ersten wesentlichen Industriezweige bildet. In England war es durch die sogenannten Encroachments, durch die Einzäunungen der Umwandlung vom Ackergebiet in Weidengebiet, und zwar Weidengebiete, nicht nur für Viehzucht, sondern für Wollbeschaffung, zu einer sehr starken Freisetzung eines ersten städtischen Proletariats gekommen, mehr als in irgendeinem anderen Land zu der damaligen Zeit. England ist also in der ökonomischen Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Es ist kein Zufall, dass eine inhaltlich gefüllte Utopie wie die von Thomas Morus in England auf diesen und hinter diesen Bedingungen entsteht. Denn obwohl diese Utopie diese Bedingungen transzendiert und sie in eine qualitativ anders geachtete Zukunft umsetzt, so ist es doch die Reife dieser Bedingungen, die eine solche utopische Fassung überhaupt erst möglich macht. Ich sagte, das Gleiche gilt für Flandern. Sie können das an der Kunstgeschichte beobachten, an der flandrischen Kunst, in der diese bürgerliche Gesellschaft zum ersten Mal optisch neben den Bildern der Italiener fassbar wird. Etwa bei Roccia van der Weyden können Sie das ganz unmittelbar heute noch nachvollziehen. Und Frankreich und Oberitalien. Und die beiden anderen Utopien, in die ich einen ganz kurzen Blick hier tun will, sind die von Campanella, der Sonnenstand, und dann eine dritte Schrift heranziehen, die diese Fassung von Zukunft, mit der die bürgerliche Gesellschaft sich bereits an ihrem Beginn selber widerruft, deutlich zu machen, die nun nicht völlig eine Utopie ist, sondern mit einem Begriff der Gesamtverweigerung gegen gesellschaftliche Herrschaft sich selber zu begründen sucht, nämlich bei Etienne de la Boissy in Frankreich. Frankreich, das ebenfalls sehr weit fortgeschritten ist, vor allen Dingen in den Naturwissenschaften sehr weit fortgeschritten ist. Die Universität Montpellier hat hier in der Frühgeschichte der europäischen Universitäten eine ganz besondere Funktion gehabt, auch die La Salerno, die erste medizinische Fakultät, mit eingebracht. Das Frankreich des 15. und 16. Jahrhunderts ist das Frankreich, das zu Rabelais und Montaigne geführt und in der europäischen Kritik in vielerlei Hinsicht an der Spitze liegt. Campanella nun war ein Dominikaner Mönch und lebte von 1568 bis 1639, kam an sich aus Kalabrien, einem der zurückgebliebensten Bezirke Europas, stand aber in einer sehr engen Verbindung zu Paris, wo er auch nach 25-jähriger Haft seinen Lebensabend dann verbracht hat. Und die Utopie Civitas Solis, der Sonnenstand, geht in vielen Punkten noch über das hinaus, was bei Thomas Morus angezeigt ist. Hier ist das volle System einer Gesellschaft entwickelt, die Privateigentum restlos liquidiert hat, einer Gesellschaft, die gleichzeitig noch viel stärker als bei Thomas Morus auf dem Hintergrund dieser Liquidierung ein eigenes Erziehungssystem entwickelt, das nun minutiös durchgeführt wird als Gemeinschaftserziehung, in dem Sinne, dass die Erziehung der Kinder unentgeltlich vorgenommen wird, dass sie als gemeinsame Erziehung von Beginn an da ist, als Sache der gesamten Gesellschaft, dass diese gesellschaftliche Erziehung der Kinder gleichzeitig auf dem Hintergrund der Auflösung des Familienverbandes geschieht, dass in dieser ganzen Stadt, die Campanella schildert, über Mittel der Veranschaulichung, indem wir die wichtigsten Kenntnisse, die den Erziehungsprozess betreffen, an die Mauern dieser Stadt gemalt und geschrieben werden, diese ganze Stadt gleichzeitig zu einem erzieherisch-didaktischen Unternehmen der Menschheit wird, dass gleichzeitig der Arbeitserziehung, genau wie bei Thomas Morus, eine entscheidende Bedeutung zukommt, dass die Mädchen in den Erziehungsprozess mit eingeschlossen werden, dass die Arbeitszeit noch stärker als bei Thomas Morus verkürzt wird, dass hier am Sonntag nur noch 4 Stunden Arbeit als das für die Produktion angemessene angesehen werden, dass nach diesen 4 Stunden Arbeit der Mensch zur vollen Entfaltung seiner eigenen Fähigkeiten angehalten werden soll. Sie sehen also, wie eine solche Utopie auf der einen Seite auf frühbürgerlichen Begriffen beruht und ohne die Reife dieser Begrifflichkeit gar nicht denkbar ist. Das sehen Sie bei Morus wie bei Campanella in der Betonung des Arbeitsbegriffes, der Arbeitserziehung, wie auch in dem Organisationsprinzip, das dieser utopischen Gesellschaft zugrunde liegt, das durchaus in seiner Disziplinierung und in seiner organisatorischen Konsequenz dem Denken des Frühkapitalismus entspricht und im Widerspruch zu der dort hinter in Erscheinung tretenden mittelalterlichen Welt steht, wie aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch diese Position überschritten werden, etwa am deutlichsten Beispiel, dass die bürgerliche Familie, die sich mit dem bürgerlichen Aufstieg überhaupt erst begründet, denn die feudale Familie als das Leitbild der früh- und hochmittelalterlichen Welt kennt ein vergleichbares Familienprinzip überhaupt nicht, lässt ihre Kinder stellvertretend erziehen. Das heißt, in einer Zeit, in der die bürgerliche Familie überhaupt erst als Antithese zur feudalen Familienstruktur entworfen wird, wird sie hier bereits in einer Vorziehung möglicher geschichtlicher Prozesse bereits wieder negiert und zugunsten der Gesamtgesellschaftlichkeit aufgelöst. Sie können an einem solchen Beispiel sehen, wie Utopie in dem Sinne sowohl die Elemente der Bedingungen enthält, unter denen sie entsteht, wie aber gleichzeitig auch diese Bedingungen bereits durch Vorzug einer möglichen jahrhundertelangen Entwicklung zu negieren beginnt. Bei Morus und bei Campanella kommt gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Naturwissenschaften für den ganzen Bildungsprozess hinzu. Ganz kurz einige Worte von Campanella selbst, damit deutlich wird, wie hier an einem bestimmten Punkt der Stabilisierung von bürgerlicher Gesellschaft, bürgerliche Gesellschaft sich bereits zu ihrem Beginn negiert und eine jenseits ihrer selbst befindliche Zukunft setzt. Dort heißt es, in Civitas Solis, also im Sonnenstaat, die Bewohner bezeichnen vielmehr jede Dienstleistung als eine zur Ordnung erziehende Tätigkeit und finden, dass für die Füße das Gehen notwendig und ehrenhaft ist, wie für das Auge das Sehen und für die Zunge das Sprechen. Deshalb gilt jegliche mit Hingabe ausgeführte Dienstleistung als ehrenhaft. Sie haben keine Sklaven, denn sie genügen sich selbst und sind sich selber mehr als genug. Bei uns ist dies leider nicht der Fall. Neapel hat 70.000 Einwohner, davon arbeiten jedoch kaum 10.000 oder 15.000 und diese reiben sich durch fortwährende übermäßige Arbeit auf und gehen frühzeitig zugrunde. Die Müßiggänger aber werden durch Faulheit, Geiz, Krankheit, Ausschweifung und Wucher verdorben und verderben wiederum die anderen, da sie sie in Armut und Kriecherei halten, ihnen ihre eigenen Laster beibringen und sie in sklavische Abhängigkeit versetzen. So kommt es, dass der öffentliche Dienst schlecht versehen wird, alle Arbeiten für das allgemeine Wohl übel besorgt sind und sich nur wenige höchst widerwillig mit Arbeit abgeben. Im Sonnenstaat sind die öffentlichen Dienste und alle Arbeiten unter alle verteilt, sodass auf den Einzelnen kaum 4 Stunden Arbeit am Tage kommen. Also die Hineinbeziehung einer ganz anderen Entwicklungsbedingung der Entwicklung der Produktivkräfte hier bereits. Die übrige Zeit kann jeder nach seinem Belieben mit Studien diskutieren, lesen, erzählen, schreiben, spazieren gehen oder mit geistigen und körperlichen Übungen zubringen. Übrigens behaupten die Bürger, dass harte Armut die Menschen gemein, verschlagen, betrügerisch, diebisch, hinterlistig, unstet, verlogen macht, der Reichtum sie dagegen unverschämt und unwissend macht, außerdem unehrlich, herzlos. In einer wahren Gemeinschaft jedoch sind alle arm und reich zugleich. Reich, weil alle haben, was sie brauchen. Arm, weil keiner etwas besitzt. Zugleich dienen sie nicht den Sachen, sondern die Sachen dienen ihnen. Ist das ein Stück Abschluss dieser ersten Phase der Aufstiegsbewegung? So noch einige wenige Sätze von Etienne de la Boétie, der nun bürgerliche wie feudale Herrschaft qua Herrschaft überhaupt negiert und die Forderung stellt, dass eine Gesellschaft errichtet werden soll, die durch die Verweigerung des Gehorsams, welcher Art auch immer, ihre eigene Vernunft aktualisieren soll und damit schließlich als herrschaftsfreie Gesellschaft überhaupt konstituiert werden muss. Dies geschieht im Discours de la Servitude Volontaire, in dem Discours über die freiwillige Knechtschaft des Menschen. Etienne de la Boétie ist 1530 geboren und dort heißt es, auch nur eine einzige Nation sollte sich entdecken lassen, welche nicht den nackten Wunsch hätte, das Glück der Freiheit vom Boden aufzuheben, einer Freiheit, die hier als Freiheit aller, aber im Sinne einer kollektiven Vernunft verstanden wird, dieses Glück, das doch mit Strömen von Blut nicht zu teuer wiedererkauft ist. Diese Freiheit, nach deren Verlust kein Mensch von Ehre das Leben mehr für lebenswert, wohl aber ein jeder den Tod für begehrenswert halten möchte, seht doch den Tyrannen an. Ist er nicht wie ein Feuer, das aus einem kleinen Funken entsteht, dann immer größer wird, und umso mehr Holz frisst, je mehr man hineinwirft, das doch sofort verlöscht und stirbt, sobald es keinen Brennstoff mehr findet. Man braucht nicht einmal Wasser darauf zu gießen, man braucht nur dafür zu sorgen, dass es sich selber verzehrt. Der Tyrann stirbt an sich selber, sobald man aufhört, ihn zu nähren. Er wird umso kräftiger, je mehr man ihn zu fressen, zu plündern und zu verzehren gibt. Da wird er stärker und bekommt immer mehr Lust zur Vernichtung und zur Zerstörung. Kämpfen gegen ihn? Warum? Wenn man ihm nur nichts mehr gibt, wenn man ihm nicht gehorcht, so ist er auch schon besiegt, sinkt nackt und bloß dahin und bedeutet gar nichts. Er stirbt wie ein Baum, der verdorrt, weil seine Wurzeln nicht Nahrung noch Wasser mehr finden. Dies ist der erste Aufruf zu einer allgemeinen Verweigerung, der mir aus der europäischen Geschichte bekannt ist. Und Etienne de la Boétie sagt dann auch, dass der Mensch wie Odysseus sei, der durch die Fairness seiner Geschichte schließlich, und das ist ein großes Motiv, das immer wieder anklingt, und durch die Gefahr seiner Geschichte schließlich zu seiner Heimstadt zurückfindet. So wie Odysseus, heißt es, über das Land und die Meere nach dem Rauch seiner Hütte Ausschau hielt, so sind sie, die Menschen, in ihrem Innersten gedrängt, nach ihrem natürlichen Wesen Ausschau zu halten. Dies einfach als Beispiel dreier Texte, mit denen eine Periode abschließt und in der Stabilisierung, erste Stabilisierung dieser Periode, gleichzeitig in eins fällt mit ihrer ersten Negation zugunsten einer völlig anderen und noch fremden Zukunft. Nun aber möchte ich ganz kurz die Entwicklung des Bildungswesens, des institutionellen Bildungswesens, bis zu diesen Punkten mit einbeziehen, weil daran einige Erkenntnisse zu fassen sind, die vielleicht allgemeinerer Bedeutung haben. Wir sind also bis zu einem Punkt gelangt, der im Groben durch die Zäsur der Reformation gekennzeichnet ist. Und Aufklärung und Gegenreformation sind dann die kontrapunktischen Elemente, die dann folgen. In dieser Zeit entwickelt sich ein institutionelles Bildungswesen erst langsam. Ich hatte am Anfang gesagt, dass Geschichte, Bildungsgeschichte, hier nicht auf Institution reduziert ist, sondern mehr ist. Bildungsgeschichte als Bildung des menschlichen Bewusstseins in den Kämpfen der Menschheit, die Geschichte dieser Menschheit ist. Aber innerhalb der Geschichte vollzieht sich die Geschichte der Institution als eines qualitativen Sonderbereichs innerhalb gesellschaftlicher Organisiertheit. Und dieser Sonderbereich mit seiner eigenen und sicherlich auch dialektischen Möglichkeit innerhalb der Gesamtinstitutionalisierung wächst also erst langsam heran. Und zwar wächst diese Institution erst heran, oder der Begriff des Wachsens scheint mir hier nicht ganz angemessen, ich benutze ihn sehr ungern, sie reift heran, sie wird entwickelt mit dem wachsenden Abstraktionsgrad von Gesellschaft, mit der wachsenden Rationalität des gesellschaftlichen Bedürfniszusammenhangs, mit der wachsenden Notwendigkeit gesellschaftlicher Organisation und gesellschaftlicher Abstraktheit. Schließlich, darauf war schon hingewiesen, wird die obligatorische allgemeine Institutionenbildung erst mit der Großindustrie wirklich durchgesetzt. Wir haben also einmal den Strang, dass man genau verfolgen kann, inwieweit institutionalisierte Bildung für den gesellschaftlichen Verkehr notwendig ist und dass sie sich gemäß diesen Notwendigkeiten sukzessive entwickelt. Und das geht natürlich Hand in Hand mit der Loslösung von der agrikulturellen Gesellschaft und ihrem Übergang in eine frühkapitalistische mit wachsend abstrakter Natur. Wir haben zunächst nur einen Typus von Schule, intereuropäisch, die Klosterschulen und die Dom- und Kathedralschulen, die im Grunde nur organisatorisch oder jedenfalls nicht wesensmäßig voneinander getrennt werden müssen. Klosterschulen, die über die Klöster errichtet werden, zunächst vornehmlich durch die Benediktiner, dann durch die Franziskaner und Dominikaner. Diözesanschulen oder Kathedralschulen oder Schulen, die man als bischöfliche Schulen bezeichnen kann, die in der Regel an einem Bischofssitz errichtet werden. Es gibt einige Städte in Europa, wo man das noch sehr genau sehen kann. Die alte Schule neben dem bischöflichen Palast, neben der bischöflichen Kathedrale. Sie können das in Frankreich, aber auch in Schweden, heute noch fast unverändert baulich erleben. In diesen Schulen werden zunächst einmal diejenigen ausgebildet, die einer bestimmten, abstrakteren Handhabung bedürfen. Und zwar gemäß der nun auch eindeutig ökonomisch festmachbaren gesellschaftlichen Notwendigkeit oder dem gesellschaftlichen Bedürfnis. Was wird ausgebildet? Es werden Kleriker ausgebildet, die eine fremde Sprache lernen müssen und die weithin in dieser frühen Zeit eine ganze Reihe von anderen Funktionen mit ausüben. Das heißt, nicht nur Funktionen als Kleriker mit ausüben, sondern als Sekretäre auch in der Beschaffung und Ausfüllung von Urkunden und Dokumenten eine Aufgabe haben. Das heißt, zunächst einmal ist der Kleriker der einzige Beruf, der sowohl säkulare wie theologische Aufgaben erfüllt. Er ist sozusagen der Gebildete, der für diese Aufgaben herangezogen wird. Das heißt, diejenigen Aufgaben, die notwendig sind, etwa im Rechtsverkehr, und die nicht einfach durch Beobachtung von Arbeitsprozessen gelernt werden, wie in einer ackerbauenden Gesellschaft die Prozesse der Produktion gelernt werden, indem man von früh auf an ihr teilnimmt, sondern Kenntnisse, die einer eigenen systematischen Vermittlung bedürfen, die abstrakter sind, die von der unmittelbaren Anschauung losgelöst sind und derer die Gesellschaft bedarf. Das heißt, bis zu den Kreuzzügen, und das gilt auch später, ist genauso viel Institution notwendig, wie das gesellschaftliche Bedürfnis erhascht. Diese Institution erweitert sich nach den Kreuzzügen und sie erweitert sich mit einem Markt, der abstrakterer Natur oder abstraktere Natur gewinnt. Sie erweitert sich gleichzeitig mit Kenntnissen, darauf haben wir schon eingegangen, vor allen Dingen medizinischen Kenntnissen, die nun über die arabische Welt nach Europa kommen. Die Universität, die erste Universität Paris, aus einer Palatinalschule Karls Kahn hervorgegangen und zu Beginn des 13. Jahrhunderts voll etabliert, entwickelt sich als theologische, juristische und medizinische Fakultät. Das heißt, das sind die ersten drei Bereiche. Nun alle noch unter dem Dach der Theologie, unter dem Dach des Amtsburges, der Universalität des mittelalterlichen Weltbildes, aber in sich selbst bereits in einem deutlichen Differenzierungsprozess begriffen. Dabei ist die Kirche, und zwar die lateinische Kirche, die römische Kirche, von Anfang an etwa im Gegensatz zur byzantinischen, ein ausgesprochener Träger und Vorantreiber dieser Bildung. Daran kann gar kein Zweifel bestehen, so wie die lateinische Kirche über den Beruf des Klerikers in Spanien heute noch auf der einen Seite und aus der damaligen Situation heraus sieht das auch anders aus als aus der heutigen, die einzige Instanz ist, die in einem breiten Umfang Begabte in den analphabetischen Massen sucht, um sie zu Priestern zu machen. Bis zur Reformation und weit darüber hinaus noch ist der Priesterberuf der einzige Aufstiegsberuf für solche, die keine andere Aufstiegsmöglichkeit haben. Und wenn Sie heute feststellen, in welchem Ausmaß etwa spanische Priester mit der Sache des spanischen Volkes sympathisieren, dann kommt es nicht dadurch, dass spanische Priester anders wären wie Priester in anderen Ländern, sondern weil hier noch zu einem guten Teil diese mittelalterliche Funktion aufgrund eines allgemein zurückgebliebenen Entwicklungsstandes aufrechterhalten geblieben ist, nämlich Menschen aus den Volksmassen auf diese Weise herauszuholen, zu fördern, mit Stipendien zu versehen und sie zu Priestern zu machen. So ist der Priester der einzige Beruf im Mittelalter, in dem Menschen proletarischer Herkunft sehr häufig auftreten, weil dies die einzige Möglichkeit war, für sie aufzusteigen. Ich habe das am Rande erwähnt, sieht man das aus den heutigen Bedingungen, gibt es eine Menge Fragezeichen dabei. Sieht man es aus den damaligen Bedingungen, so ist es keine Frage, dass darin auch ein soziales Moment steckt, das man nicht unterschlagen kann. Gut, mit den Kreuzzügen und nach den Kreuzzügen entsteht ein neuer Schwultypus. Es entsteht ein Schwultypus, der das durch das Bürgertum, und zwar durch das Patriziat der sich entwickelnden unabhängigen Städte, die die Feudalherrschaft bis zu einem gewissen Grade losgeworden sind, entwickelt wird. Es tritt also zu den rein kirchlichen Schulen eine bürgerliche Schule hinzu. Eine bürgerliche Schule hinzu, und das ist ein guter Teil der Auseinandersetzung des Mittelalters über das Schulproblem, in dem nun die völlige Autorität der Kirche über das Bildungswesen bereits vorreformatorisch zu einem Teil gebrochen wird. Das heißt, der Magistrat, der Feinstädter, wird mit Kompetenz versehen im Hinblick auf die Einstellung von Lehrern. Das heißt, auch die Aufsichtsordnung dieser Schulen ist verlagert von einer rein kirchlichen Aufsichtsordnung zu einer partiell säkularen. Inhaltlich ändert sich mit diesen Schulen, die ebenfalls lateinische Schulen sind, noch nicht sehr viel. Es ändert sich etwas, indem zu den rein, darauf gehe ich jetzt, zu den rein formalen Wissensverständnissen der mittelalterlichen Schule langsam, und zwar primär über diese bürgerlichen Schulen, praktische, auf empirisch geartete Kenntnisse hinzufügen. Ganz langsam treten zu dem reinen Formalismus des mittelalterlichen Lernprinzips und des mittelalterlichen Stoffes einige aus der unmittelbaren ökonomischen Notwendigkeit abgeleitete Stoffe hinzu. Das heißt, die Entstehung einer bürgerlichen Schule bedeutet nicht nur Ausdruck einer Durchsetzung von Bürgertum gegen feudale und klerikale Oberherrschaft über das Bildungswesen, sondern mit ihr wird eine Veränderung des Lehrplans angezeigt. Aber eine sehr langsame Veränderung des Lehrplans. Ich gehe gleich noch darauf ein. Welches war der Lehrplan der frühen mittelalterlichen Schule? Dieser Lehrplan in einer Schule, die klösterlichen Charakter hatte, auch dann, wenn sie keinem Kloster angeschlossen blieb, nebenbei ein Charakter der Schulinstitution sei daher, wenn auch in Formen vielerlei Veränderung, stets weiter angehaftet hat, nämlich als ein Bereich der Entsinnlichung, als ein relativ separater, durch Begriffsaskese geprägter Raum innerhalb der Gesellschaft, als ein Bezirk der Abstraktion im Gegensatz zur sinnlichen Unmittelbarkeit des Lebens. Dieser klösterliche Charakter ist in vieler Hinsicht substanziell säkularisiert gewesen. Die Lehrer waren Geistliche. In der Tat sind die Lehrer Geistliche in Deutschland und auch in anderen Ländern bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bildet sich ein weltlicher Volksschullehrerstand und ein weltlicher Gymnasiallehrerstand heraus. Auch diese Bedingungen gelten also noch über viele Jahrhunderte. Sie gelten so weit in der klösterlichen Herkunft, dass noch im Wilhelminischen Reich diskutiert wurde, ob Lehrerinnen verheiratet sein dürfen. So weit wirken ursprüngliche Elemente nach. Der Lehrplan dieser Schulen bestand aus 7 Stoffeinheiten. Aus 7 Stoffeinheiten in dem sogenannten Trivium und Quadrivium. Trivium, das sind 3, und Quadrivium sind 4. Und sie wurden genannt die Artes Formales, die formalen Künste, und die Artes Reales, die realen Künste. Artes Formales und Artes Reales. Und diese Künste waren fast ausschließlich logischer Natur. Das heißt, dieser erste Stoff der mittelalterlichen Schule, ich sage das so ausdrücklich, weil ich dieses ganze Problem nämlich von einer anderen Seite anschließend noch einmal aufrollen will, weil in ihm ganz bestimmte Probleme des Bildungsprozesses überhaupt enthalten sind. Dieser Stoff war dann fast außerhalb dessen, was man Anschauung, sinnlich erfahrbare Realität nennen kann. Es war Grammatik, ein Teil dieser sieben Künste. Das heißt, Bewusstwerden von Sprachlichkeit in grammatischen Übungen ausschließlich Latein. Es war Rhetorik, womit die Kunst des Redens nicht allein gemeint ist, sondern auch die Kunst, Schriftstücke zu verfertigen und Urkunden zu verfertigen, was sich aus den Notwendigkeiten der damaligen Zeit und der Funktion der Kleriker deutlich ergibt. Es war Dialektik. Und zwar Dialektik im Sinne nicht der hegelischen, sondern Dialektik im Sinne der aristotelischen, das heißt der logischen Prinzipien von Sprache. Der Satz vom Widerspruch im Sinne seiner vom ausgeschlossenen Dritten, im Sinne seiner ursprünglichen Fassung. Das heißt Dialektik als Strukturelement des Sprachlichen, der Beziehungen der Begriffe zueinander, die Unterordnung geringerer Begriffe unter den umfassenderen Begriffen, Arbeiten im Bereich der Analogie, das ist hier unter Dialektik verstanden, Arithmetik und Geometrie, auch hier natürlich immer mittelbar für Zwecke gedacht, Arithmetik zum Beispiel, um die Festrechnungen im Kirchenkalender durchführen zu können. Musik, mit einem sehr starken mathematischen Zug, wie ja alle Musik von diesem mathematischen Zug bis zum Ausklang der Bachschen Periode im Übrigen beherrscht ist. Und das Zeitalter der großen Konfessionen von Beethoven bis zu Gustav Mahler einen völlig anderen Abschnitt von Musik darstellen als die Musik, die wir vorher gekannt haben. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Mathematik und Musik ist hier ganz deutlich. Astronomie schließlich auch hier wieder für den gregorianischen Kalender. Auf der einen Seite also durchaus ein funktioneller Bezug dieses Lernens im Hinblick auf die Bedürfnisse. Auf der anderen Seite aber ein Lernen, das durch den Charakter seiner außergewöhnlichen Abstraktion gekennzeichnet ist, das im Wesentlichen sprachliches Lernen ist und Bewusstmachung logischer Probleme und begrifflicher Probleme anders verwandelt, soweit es nicht unmittelbar funktionelle Bedeutung hat. Ich sagte, dass dieser Lehrplan sich langsam verändert, sehr langsam, dass neben den Dom- und Kathedralschulen die Stadtschulen der bürgerlichen Städte hervortreten, dass neben diesen Stadtschulen der bürgerlichen Städte dann langsam ein weiterer Schultyp vorreformatorisch heraustritt, den man sehr schlecht formell bezeichnen kann, da er nicht institutionalisiert ist. Es machen sich Zünfte auf von Lehrern, die auch Gesellen halten, meistens Lehrer, die unter der drückenden akademischen Arbeitslosigkeit des ausgehenden Mittelalters leiden, die ganz wesentlich für die, wenn man das ideologiekritisch einmal verfolgt, für die Vorbereitung, für die ideologische Vorbereitung der Reformation geworden sind, dieses Heer arbeitsloser Intellektueller, die das Spätmittelalter kennzeichnet. Es machen sich also Schulen privaten Charakters auf, nun vor allen Dingen für die relativen Unterschichten. Das heißt für die kleineren Handwerker, nicht für die Kinder der Patrizier. In diesen Schulen wird die Muttersprache gelehrt, ist Latein nicht mehr Unterrichtsfach. In diesen Schulen wird Rechnen in einem besonders starken Maße auch gelehrt, Schreiben und Lesen. Das heißt, das, was man für einen begrenzteren muttersprachlichen Macht braucht. Dass Latein in den Bürgerschulen weitergelehrt wird, ist nicht nur eine Aneignung feudal-klerikaler Bestände, um auf diese Weise das eigene Selbstbewusstsein zu stabilisieren in der klassenmäßigen Auseinandersetzung, sondern ganz zweifellos auch deswegen notwendig, weil der Markt internationalisiert worden ist und weil Latein nach wie vor eine internationale Sprache ist, die Verständigungssprache, wenn jemand aus dem eigenen Bereich in ein anderes Land kommt. So werden in diesen Winkelschulen unterrichtliche Veränderungen im Stoff vorgenommen. Es erscheinen dann Ende des 15. Jahrhunderts die erste deutsche Grammatik. Es erscheinen die ersten Rechenbücher Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts. 1525 das erste Rechenbuch von Adam Riese, der heute noch bekannt ist. 1501 das erste Geschichtsbuch von Jakob Wimpfling. Man kann sich nur die Daten einmal merken, sie liegen fast alle zusammen. 1534 die erste deutsche Grammatik von Valentin Ickelsamer, der in Rothenburg auf der Tauber an der Spitze der Bauern- und Kriegsbewegung stand und mit an der Spitze der Bauern- und Kriegsbewegung stand. Damit werden dann also ganz deutliche Zäsuren in der Änderung des stofflichen Inhaltes deutlich und schließlich wird aus der noch unausgeprägten institutionellen Form von Schule, die weithin eine Vorschule für die Universität ist, indem diese sieben Künste, die ich eben genannt habe, die Voraussetzung bilden, um später in eine Fakultät einzutreten, wird sich langsam, befestigt sich langsam eine eigene nach Jahrgangsklassen entwickelte Schule, setzt sich nebenbei sehr langsam erst durch. Der Hauptträger sind hier die Brüder vom gemeinsamen Leben, eine mystische Vereinigung, die zum ersten Mal den Typus einer 8-Jahres-Schule entwerfen, mit 8 Jahrgangsklassen und mit einer relativen Stoffsystematik. Kurzum, zusammengefasst sehen Sie, wie ganz langsam sich gemäß den Notwendigkeiten der praktische Stoff, der unmittelbar praktische Stoff erweitert, der unmittelbar aus dem Leben genommene Stoff sich erweitert. Nicht, dass der abstrakte Stoff der frühmittelalterlichen Schule nicht auch Funktionsübersetzung enthält. Natürlich tut er das. Er ist nicht beliebig. Aber wie hier das unmittelbar praktische Bedürfnis sich geltend macht, wie dieses unmittelbar praktische Bedürfnis zur Veränderung zunächst noch nicht in der Methode des Lernens so sehr, als im Stoff führt, dass dieser Stoff erweitert wird durch Rechnen, durch die deutsche Sprache, dann durch Erdkunde in einem steigenden Maße. Erdkunde ist auch gemäß des Handelsverkehrs eines der ersten säkularen Fächer, die einen Selbstständigkeitsgrad gewinnen. Natürlich auch in Ansätzen Geschichte. Und dass diese Entwicklung des Schulwesens durchaus verbunden ist mit einem festlegbaren Klasseninteresse, sowohl des Patriziats wie im Sinne dieser privaten Schulen oder Winkelschulen, wie man sie genannt hat, in denen Deutsch gesprochen wird, die vom kleinen Bürgertum aufgemacht werden, wie auch der Schulen, die über die klerikale und feudalistische Gesellschaftsverfassung weiter existieren. Das System, das institutionelle System fächert sich also aus. Es fächert sich aus gemäß dem veränderten Bedürfnischarakter der Gesellschaft, auch gemäß ihrem eigenen abstrakteren Organisationsgrad. Und auf der anderen Seite schlägt sich in dieser Ausfächerung ein durchaus genuines und unterschiedliches Klasseninteresse nieder. Das ist die Entwicklung, die etwa bis zur Reformation führt und in der der weitaus größte Teil aller Kinder jenseits aller Beschulung bleibt. Sicherlich weit mehr als 90%, da dies ein Vorgang ist, der sich praktisch nur auf die Städte vollzieht. Und die Städte, die zwar zahlenmäßig verhältnismäßig groß sind, ich glaube Nürnberg hatte etwa 40.000 Einwohner, um die Zeit, ich kann es nicht genau sagen, ich sehe es noch einmal nach, sind dennoch eine ganz verschwindende Größe innerhalb einer Gesellschaft, in der Leibeigenschaft fast durchgängig bis auf einige bäuerliche Regionen festgehalten wird. Das heißt, in der es keine Mobilität von Arbeitskraft gibt, eine Mobilität von Arbeitskraft die im Anfang in statu nascendi sozusagen in Flandern und England bereits freigesetzt wurde. Bis zum nächsten Mal.